Deutschlandfunk Kultur plus 1 mit Caro Corneli.
Ja, plus 1, das ist, ich begrüße Sie sehr herzlich dazu, mehr als eine Show. Nur ein bisschen mehr, wir wollen nicht übertreiben. Plus 1 macht den Versuch, Ihnen ehrliche Geschichten von echten Menschen zu liefern, die Sie berühren, wenn wir es gut machen. Okay? Okay, ich freue mich also, Sie alle wieder vollzählig zu begrüßen. Und ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen hier am Anfang vom Verzanken und Vertragen. Vor einigen Monaten hatte sich mein heutiger Gast in, sagen wir mal, enttäuschter Art und Weise über das Nachtprogramm des RBB, Rundfunk Berlin-Brandenburg, geäußert. Und zwar bei Facebook. Ich habe das dann morgens gelesen. Und jetzt müssen Sie wissen, dass ich wirklich niemals in eine Kabbelei verwickelt war in einem sozialen Netzwerk, weil ich einfach nichts davon halte, jemanden auf dieser Bühne anzuknurren. Nur an diesem Morgen hat mich irgendwie der Hafer gestochen und ich habe dann meinen heutigen Gast in wiederum, polemischer, man könnte auch sagen beleidigender Art angegriffen, was mir aber sofort peinlich gewesen ist. Also habe ich ihm dann so eine direkte Nachricht geschrieben, es tue mir sehr leid und es wäre gar nicht meine Art, worauf er mir den schönen Satz zurückschrieb, jeder blamiert sich so gut er kann. Und ein bisschen später, also erst vor ein paar Wochen, habe ich dann eben einen tollen Text von unserem Gast gelesen und wollte ihn zu Plus 1 locken, aber da war ja noch dieser Streit zwischen uns. Und nach einem sehr netten Gespräch bekam ich dann einen Comicstrip von ihm zugeschickt. Zwei Typen an der Bar und der eine sagt, und Sie haben nie Versagensängste? Darauf der andere, wo denken Sie hin? Ich habe Versagensgewissheit. Und da war ich gerührt und habe zurückgeschrieben, oh, das ist mein Leben in einer Nussschale. Und jetzt kommt der Grund, warum ich Ihnen diese lange Story erzähle. Mein wunderbarer Gast schrieb nämlich zurück, als ob in so einer Nussschale Platz für uns beide wäre. Ich begrüße wirklich sehr gerne Andreas Kurz, die Reporterlegende, den Journalisten und den Trauerredner bei Plus 1. Toll, dass du heute dabei bist.
Danke für die Einladung.
Ja, hast du öfter mal Ärger eigentlich in dieser Art in den sozialen Medien oder gibt es da so ein Standardprozedere, wie du mit Leuten umgehst, die stänkern?
Ich bin sehr virtuos im Blockieren und Löschen.
Ach.
Da wird nicht lange gefackelt, ich kündige das auch nicht mehr an. Bei Leuten, wo ich denke, keine gute Sozialprognose, ist die Trennung sofort.
Das finde ich ja ganz schön konsequent. Siehst du, sowas habe ich zum Beispiel auch noch nie gemacht. Liegt das daran, weil du aber auch selber schnell beleidigt bist, ja?
Nee, gar nicht mal. Aber wenn Leute in einem unflätigen Ton loslegen, wo ich denke, das ist jetzt keine Basis für eine Diskussion, sondern da müsste ich ja quasi unterm Fußabtreter durchrutschen. Mhm. Nö. Darauf habe ich keine Lust.
Einfach klares Nein, da mache ich nicht mit. Also blockieren statt ankeifen, das finde ich dann womöglich auch ganz gut, weil dieses Gekeife, niemand braucht mehr Hass, der durchs Internet in unsere Wohnungen quillt. Da sind wir uns wahrscheinlich einig.
So sieht's mal aus.
Einstweilen freue ich mich sehr, dass du heute dabei bist. Andreas Kurz ist heute mein Gast. Du kommst aus dem journalistischen Bereich. Du hast unzählige Interviews gemacht für verschiedene Zeitungen und aber einfach sehr viele Medien gearbeitet. Du weißt, wie man Menschen was entlockt, was sie vielleicht denken, aber gerade nicht so gut sagen können. Und das dürfte dir helfen bei deinem neuesten Beruf. Seit etwa 4 Jahren bist du nämlich Trauerredner. Das heißt, du liest eigentlich das letzte Kapitel. Da gibt es ja einiges zu beachten, nehme ich mal an. Das kann man jetzt nicht einfach so machen. Da gibt es so ein paar Sachen, die man wissen muss. Stimmt's?
Ja, so sieht's aus. Ich würde auch gar nicht sagen, das letzte Kapitel, weil ich versuche ja, die letzte Gelegenheit, um so ein ganzes Leben nochmal aufzudröseln, auch tatsächlich dafür zu nutzen. Deswegen hat sich bei mir auch so ein bisschen der Blick auf die Länge einer Trauerfeier sehr verschoben. Als ich früher noch hinten im Gestühl saß und Zuhörer war, da dachte ich immer, macht hinne. Da war mir das immer irgendwie zu lang. Und inzwischen weiß ich, unter 10 Minuten sollte so eine Rede nicht sein, weil man muss ja so im Leben auch gerecht werden.
Mhm. Lass uns mal kurz zu dem Moment zurückgehen, an dem du aus Notwehr beschlossen hast, dass du diesen neuen Weg einschlagen willst. Da gehen wir zurück zur Beerdigung deiner Mutter und als Stichwort steht hier bei mir Gefangenenchor.
Oh ja, das war im Friedwald. Es war sehr kalt, Minusgrade. Und der Trauerrednerin, die eine grauselige Rede gehalten hat, verröchelten beim Gefangenenchor aus Nabucco, dem Lieblingsklassikstück meiner Mama, die Batterien vom Abspielgerät. Und das ist ja wirklich Katastrophe, weil du kriegst ja keine zweite Chance für einen guten Eindruck bei einer Trauerfeier. Wenn es vergeigt ist, ist es vergeigt. Also ich hätte die Dame am liebsten mit ins Loch geschmissen, aber ja, also im Nachhinein habe ich mich über mich selbst geärgert, dass ich die Rede nicht selbst gehalten habe, aber ich bin mir auch sicher, ich hätte das gar nicht geschafft damals. Damals war ich emotional dermaßen involviert und hatte auch noch nicht diesen, ja, ich würde gar nicht Abstand sagen, aber die Möglichkeit der Gestaltung so einer Rede, die ja nicht aus der Position des Trauernden, sondern ich helfe ja den Leuten im Raum über eine schwierige Stunde gehalten wird.
Ja. Und dass man da so ein bisschen drüber lachen kann, also ich nehme so dein Wort, und da konntest du einfach gar nicht drüber lachen. Das ist einfach wirklich richtig blöd gelaufen.
Ja, auch weil die Rede war einfach grauslich. Also das hat ja jeder von uns schon mal erlebt und die meisten sogar mehrmals. Man sitzt in einer Trauerfeier und nach 3 Minuten, nachdem die Trauerrede begonnen hat, gucken alle nach links und nach rechts und suchen die Blicke von den anderen Gästen und die Blicke treffen sich und man fragt sich wortlos, über wen redet die? Das ist halt sehr verbreitet im Trauerrednergewerbe, dass da eine Standardrede gehalten wird oder eine von mehreren Standardreden, wo ein paar Lebensereignisse und Daten eingefügt werden. Und ich finde, das hat niemand verdient. Jeder hat verdient, dass am Ende genau sein Leben nochmal eine Rolle spielt.
Ich habe hier einen ganz kurzen persönlichen Einschub. Ich wurde mal getraut, und auch da gibt es Leute, die das nicht so toll machen. Und der Mann, der also mich verheiratet hat, der hat original zu mir und meinem Mann gesagt: Also, für die ganze Welt sind Sie irgendjemand, aber für irgendjemand sind Sie die ganze Welt. Und ich stand da und ich wollte ja weinen auch, ne? Das war ja eigentlich meine Aufgabe in dem Moment. Ich wollte das auch schön finden, aber ich war so vor den Kopf gestoßen von diesem Blödsinn, dass ich das also sehr gut verstehen kann, ne? Und du, ja, hast dich offenbar entschlossen, da nicht tatenlos zuzusehen, sondern einzugreifen und das selber besser zu machen. Wenn du sowas vorbereitest, da gibt es ja bestimmt die Erwartung, dass es persönlich ist. Aber es soll natürlich auch einem erwartbaren Ritual folgen. Das ist ja so ein Spannungsfeld, in dem du dich bewegst. Wie machst du das?
Ja, ich erlebe immer wieder, dass die Hinterbliebenen ganz offensichtlich Gefangene von Erwartungshaltungen sind. Die denken, sie müssen sich auf eine bestimmte Art und Weise bewegen, äußern, weil das von ihnen so erwartet wird. Und das finde ich total schade. Ich finde, zum Schluss sollten alle noch mal auf ihr Herz hören und sonst auf nichts. Und wenn man lachen möchte, dann soll man lachen. Also bei meiner ersten Trauerfeier, wo ich die Rede gehalten habe, wurde geweint, gelacht, gesungen und applaudiert. Und mehr geht nicht. Also in der Ballung auch. Es ist nicht immer möglich. Ich habe auch schon einem total verkrampften Witwer gegenüber gesessen und das hat auf die ganzen Trauergäste ausgewirkt und da konnte man eine kleine Anekdote aus dem Leben der Verstorbenen erzählen. Es hat sich aber trotzdem niemand getraut zu lachen. Das passiert auch, ist aber nicht die Regel. In aller Regel merke ich beim Vorgespräch mit den Hinterbliebenen in den ersten 3 Minuten, das wird was. Und da wird auch schon am Anfang in dem Vorgespräch gelacht. Das ist sehr krampflösend.
Wie machst du das? Wie näherst du dich diesen Leuten?
Ja, na, also das ist jetzt ein bisschen, kommt vielleicht wie Kasper aus der Kiste, aber ich erkläre zuerst mal, dass das prinzipielle stilistische Problem einer Trauerrede darin besteht, dass ich im Raum derjenige bin, der die Verstorbene am wenigsten kennt. Das heißt, ich müsste also von Frau sowieso sprechen oder von der Verstorbenen, was eine ganz absurde künstliche Distanz schafft, weil die Zuhörer kennen die ja als Traudel. Und deswegen lasse ich mir ganz am Anfang dieses Gesprächs von den Hinterbliebenen das Du zum Verstorbenen anbieten und nehme das dann dankbar an und ab dem Zeitpunkt ist es für mich auch Traudel.
Ja.
Und dann kann man auf einer ganz anderen Ebene miteinander reden über Traudels, seltsame Angewohnheiten und Ticks und so weiter. Und das, was da gut passt, das fließt dann auch ein. Also ich habe gestern wieder so ein Gespräch gehabt und da wird garantiert auch in der Rede vorkommen, die Frau hat im Dunkeln zu Hause gesessen, um, wie sie sagte, Licht zu sparen und hat ihre Badewanne, wenn sie gebadet hat, nicht abgelassen, sondern das Wasser zum Spülen der Toilette benutzt, um Wasser zu sparen. Und das hat sie gemacht, damit sie mit ihrer Rente ihren Enkeln eine Freude machen kann. Sie hat lieber den Enkeln einen Geldschein in die Hand gedrückt, als das Geld so zu verschleudern, wie sie der Meinung war.
Meine Güte, ist das rührend. Sie hat Licht gespart.
Ja.
Dabei war sie selber so eine Art Licht, was? Och.
Ja, toll, finde ich auch, ja.
Darf man so einen Trauerredner eigentlich unterbrechen? Also du hast jetzt gerade gesagt, du lässt dir das Traudel irgendwie anbieten. Aber wenn jetzt beispielsweise der Trauerredner unentwegt von einer Lieselotte spricht und alle sagen, redet er wirklich von unserer Tante Lilo? Oder was, weißt du, so wie ich meine, dürfte man dich unterbrechen, wenn das irgendwie verkehrt ist? Oder geht das zu weit?
Ja, also sagen wir so, fände ich an der Stelle schwierig, weil eigentlich korrigierst du da ja nicht den Fehler vom Redner, sondern du korrigierst da indirekt die Hinterbliebenen, die mit ihm gesprochen haben und versäumt haben, ihn darauf hinzuweisen. Sag bitte Lilo, weil ich gebe ja auch vorher noch mal einem oder zwei Hinterbliebenen die Rede zum Lesen, weil ich wahnsinnig gern fehlerfreie Reden lese.
Ah,
und wenn dann sowas da nicht aufgefallen ist, fände ich es schwierig, dann so durch einen Zwischenruf da die Stimmung in den Keller zu drücken. Also ich bin auch auf sowas eingestellt. Ich hatte auch mal den Fall, dass ich beim Vorgespräch merkte, dass da noch irgendwas im Raum steht, was unausgesprochen ist. Und dann sagte ich, sagt mir bitte, was los ist. Es gibt doch irgendwas, was ihr mir nicht verraten habt bisher. Und dann kam raus, ja, es gibt noch eine Schwester. Die wird aber nicht kommen. Die war quasi von den Eltern verstoßen, in Anführungsstrichen. Sowas weiß ich immer gern, weil ich mich darauf einstellen möchte, falls hinten die Tür aufgeht und jemand ruft, das ist doch alles ganz anders gewesen. Dann weiß ich, woher das kommt und kann reagieren.
Ah, sagst du, ah, Katja, du bist es. Gut, dass du kommst. Wir wollten gerade von dir sprechen.
Wir kriegen alle noch Geld von dir, Katja.
Jetzt sind ja Beerdigungen Gelegenheiten, zu denen unvorhergesehene Dinge manchmal passieren. Ein Sonnenstrahl, der zur rechten Zeit durchs bunte Kirchenglas scheint, ja, so wie ein Wegweiser. Oder ein Marienkäfer auf dem Mikrofon. Meinst du, wir haben einfach eine gesteigerte Wahrnehmung in solchen Momenten? Oder sind die vielleicht wirklich dazu verdammt, dass da Dinge passieren?
Ich will sowas auch sehen. Ich will sowas. Der Marienkäfer, der saß auf dem Mikro, als ich die Trauerrede auf unseren sehr jung verstorbenen Hertha-Präsidenten gehalten habe. Und das hat mich echt sehr berührt. Ich bin allerdings sicher, dass der da nicht saß, weil ich da die Rede gehalten habe, sondern ich bin sicher, wir sehen sowas, weil wir sowas sehen wollen. Und das ist ja auch gut so. Und es gab auch mal den Fall vor einer Trauerfeier, wo ich die Rede gehalten habe, da war die Tochter vorher auf dem Friedhof und hat nach einer passenden Grabstelle gesucht. Und der Vater, der hat immer zu Hause am Küchenfenster gesessen und hat die Eichhörnchen im Baum gegenüber beobachtet. Und als sie auf dem Friedhof war und ihr ein Grabfeld gezeigt wurde, was in Frage kommt, kam ein Sonnenstrahl auf eine Stelle, die in Frage kam. Und wie zur Bestätigung rannte ein Eichhörnchen
um
über die
Stelle.
Um
ganz sicher zu gehen, ja.
Also das muss man dann auch so nehmen.
Du hast dich an den Tod so ein bisschen gewöhnt, nehme ich mal an.
Ja, eigentlich würde es uns allen gut tun, wenn wir uns ein bisschen dran gewöhnen würden. Das ist ja eigentlich was ganz Normales und wir tun alle immer so hysterisch.
Naja, also je nachdem, in welchem Kontext, wer wem zu welchem Zeitpunkt wegstirbt, finde ich, ja, da gibt's ja viel Platz für Drama.
Wird nach allen Kräften ignoriert. Das ist genauso schlimm. Also eigentlich ignorieren die meisten, ja. Ich habe den Eindruck, dass seit Corona Tod etwas normaler geworden ist als Thema, weil er für uns alle mal um die Ecke geguckt hat. Und das ist eigentlich ganz gesund. Es tut uns, glaube ich, auch ganz gut. Aber trotzdem gibt es immer noch Leute, mit denen habe ich ständig zu tun, die denken, wenn ich kein Testament schreibe, wenn ich mir keine Gedanken über meine Trauerfeier mache, dann muss ich auch nicht sterben.
Ja.
Und wenn ich es mache, dann bin ich morgen tot.
Ja, also dass Leute das sehr persönlich nehmen und auch so denken, Tod, das ist etwas, das die anderen betrifft. Mhm. So, das habe ich tatsächlich, das Gefühl habe ich auch manchmal. Man soll über Tote nicht schlecht reden, weil die sich ja nicht mehr zur Wehr setzen können. Mhm. Aber man soll sie auch nicht ganz ohne Wahrheit unter die Erde bringen. Ich meine damit, wenn der Trauerredner so tut, als wäre der Verblichene ein Heiliger gewesen, hat es dem Verstorbenen nicht genutzt. Und ja, die Hinterbliebenen fühlen sich dann vielleicht auch veräppelt, könnte ich mir vorstellen.
Ja, es wäre einfach eine lächerliche Veranstaltung dann, wenn man den Familiendespoten als ein Engelchen darstellen würde. Mhm. Also deswegen bitte ich auch immer um absolute Offenheit, dass man mir gegenüber auch wirklich sagt, wie jemand war, weil dann habe ich eine Möglichkeit, darauf einzugehen. Also wenn jemand der Familiendespot war, wäre für mich der Ansatz, dass man mal in der Kindheit nachgräbt, ob es da Gründe gibt, warum er so wurde, wie er war. Weil dann kann man zum Schluss vielleicht Anregung geben zum Vergeben und zur Versöhnung, weil das ist so das Letzte, was man für diesen Toten dann noch machen kann und auch für die Lebenden. Ich habe am Grab schon die Tochter mit der Mutter versöhnt und das war für alle Beteiligten ein sehr gutes Erlebnis.
Und das ist auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, was du als deine Aufgabe begreifst, da nochmal etwas zu schaffen. Da muss man jetzt ja vielleicht fast dankbar sein, dass die Trauerfeier für deine Mutter so dermaßen schiefgegangen ist.
Ach ja. Ja, nee. Ich weiß nicht, ob ich das kann.
Da bist du noch nicht versöhnt.
Nee.
Ich habe kürzlich einen Appell, könnte man sagen, von dir gelesen in einem deiner Texte. Da sagst du, es kann doch nicht sein, dass die Visitenkarten von Podologen und FriseurInnen begeistert herumgereicht werden. Und wenn man mal eine gute Trauerrede gehört hat, dann kommt keiner auf die Idee, sich von der Rednerin oder dem Redner die Karte geben zu lassen. Dabei ist das wirklich nicht egal, ja, wie gut und leidenschaftlich, wie wahrheitsliebend und trotzdem diplomatisch derjenige an die Rede rangeht.
Ja, es ist halt so, diese absolute Angst, die die Leute haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, die führt dann halt dazu, dass Oma tot ist, die Hinterbliebenen gucken in Omas Unterlagen, finden vielleicht noch einen Versicherungsschein und einen Rentenbescheid. Aber keine einzige Zeile darüber, wie soll die Trauerfeier aussehen, wo möchte sie begraben werden, wer soll sie unter die Erde bringen. Alles Sachen, über die man sich ohne Probleme vorher schon mal Gedanken machen könnte bei einer schönen Tasse Kaffee und vielleicht im Gespräch mit drei Freundinnen, die schon mal ihren Gatten unter die Erde gebracht haben und Erfahrungen haben.
Ich bin 43 Jahre alt und freue mich allermeistens bester Gesundheit. Empfiehlst du mir trotzdem, das einfach schon mal niederzuschreiben?
Also ich finde ja den Gedanken sehr reizvoll, dass du mit deinen 43 Jahren eine ständige Spotify-Playlist anlegst, die du nennst Karos Trauermusik und die du regelmäßig nach deinen aktuellen Befindlichkeiten neu befüllst, damit, falls es dich aus der Kurve trägt, deine Hinterbliebenen einfach nur in deinem Handy gucken können, ah gut, müssen wir uns keine weiteren Gedanken machen, weil sonst lautet die Regel, dass immer der Hinterbliebene mit dem miesesten Musikgeschmack die Musikauswahl an sich zieht. Und dann würdest du dich aber dermaßen ärgern, wenn du das anhören müsstest.
Die letzte Playlist, die ich gemacht habe, die hieß Danke für nichts 2021. Ich hätte jetzt zum Abschluss nochmal, also eigentlich ist es dreimal die gleiche Frage. Achtung, wann hast du das Gefühl, du hast einen guten Job gemacht? Was ist dein Ziel? Wann hast du es gut gemacht?
Wenn nicht der ganze Raum voller Leute ist, die völlig zerflossen sind und verzweifelt, sondern wenn der Gedanke, dass neben der Trauer an dem Tag durchaus auch Dankbarkeit und Freude über die gemeinsame Zeit mit dem Verstorbenen angebracht ist, wenn der sich durchsetzen konnte.
Der Verlust einer geliebten Person bis zur Bestattung, das ist ja keine leichte Zeit. Aber das ist eine Zeit, in der irgendwie mehr oder weniger klar ist, was zu tun ist. Man ist also beschäftigt. Nach der Bestattung aber, da ist oft nichts mehr. Da ist irgendwie Stille und viele Betroffene, also Hinterbliebene, fallen dann in ein Loch. Und in dieser Zeit wäre das ja vielleicht ganz gut, aufgefangen zu werden und im Austausch zu sein. Und ausgerechnet dann ziehen sich viele von den Menschen zurück. Warum haben wir eigentlich so eine Scheu, an Trauernde heranzutreten? Das ist eine Frage, die ich gern weiterleiten möchte an die Emotionspsychologin Dr. Carlotta Welding oder wie ich gerne sage, Dr. Carlotta. Schön, dass du da bist, Dr. Carlotta.
Ja, hallo Caro.
Ich möchte dir Andreas Kurz vorstellen, der ist auch noch bei uns.
Hallo.
Hallo Andreas.
Kennst du das Phänomen? Also kannst du das bestätigen, dass derjenige, der dem Verstorbenen sozusagen vielleicht am nächsten stand, der ist, der auf einmal ganz alleine ist?
Ja, das kann ich schon bestätigen. Also diese Scheu vor dem Trauernden, die Unsicherheit im Umgang mit den Trauernden, das ist auf jeden Fall auch was, was ich erlebt habe schon.
Warum?
Ja, ich glaube, man muss zuerst mal betonen, dass Emotionen ansteckend sind. Also im Positiven wie im Negativen. Depression ist ansteckend und so ist Traurigkeit natürlich auch ein Gefühl, was sich überträgt auf mein Gegenüber. Das heißt, wir wissen ganz intuitiv, dass wir, wenn wir mit einem traurigen Menschen zusammen sind, Gefahr laufen, auch traurig zu werden. Und weil wir das alle nicht so gut können, in Klammern in unserer Gesellschaft, vielleicht auch nochmal besonders im Vergleich zu anderen, scheuen wir das. Wir haben Angst, traurig zu sein. Wir wissen nicht, was das mit uns macht. Wir haben vielleicht auch selbst unbewältigte Dinge. Und es ist sowieso in unserer Gesellschaft nicht besonders opportun, traurig zu sein. Es macht einen nicht besonders produktiv, nicht leistungsstark. Es ist unattraktiv.
So wie du das beschreibst, ist das ja im Grunde so, dass man sich sagt, ach nö, du lass mal, ich rufe den Hinterbliebenen jetzt nicht an. Könnte ja sein, dass ich mir seine Traurigkeit einfange und das kann oder will ich mir nicht leisten. So beschreibst du das ja.
Genau, ja, das klingt natürlich nach einem sehr bewussten Prozess und nach einem auch etwas asozialen, unfreundlichen Vorgang. So ist es mit Sicherheit bei den wenigsten Umstehenden. Das ist wahrscheinlich eher etwas, was einem vielleicht selber gar nicht bewusst ist. Es äußert sich dann aber vielleicht schon in so etwas Bewusstem wie, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wie soll ich denn mit dem umgehen, soll ich den Tod ansprechen oder nicht? Und da ist natürlich auch eine gewisse Inkompetenz und Ungeübtheit drin zu erkennen.
Wobei ich jetzt natürlich niemandem wünsche, dass er geübt darin ist, dass Leute um ihn herum sterben. Aber was wäre denn zum Beispiel mal so eine gute Herangehensweise? Also was wäre denn so ein Gedanke, den man mit in so ein Gespräch nehmen kann?
Also ganz kurz, da muss ich noch mal ganz kurz eingrätschen, weil eigentlich natürlich das schon nicht unbedingt wünschenswert, aber es ist natürlich schon einfach ein Teil des Lebens. Und wenn wir in größeren Gemeinschaften leben würden, dann hätten wir auch mehr Todesfälle und mehr Traurigkeit bereits erlebt. Das heißt, zum einen ist natürlich die Einsamkeit ein Faktor, der sich immer weiter steigert in unseren westlichen Kulturen. Und der Nichtglaube auch, ja. Das heißt, wir glauben nicht an ein Leben nach dem Tod und sind einsam, erleben sozusagen auch wenig Traurigkeit. Also nur zu dem Punkt, wo du eben sagtest, ich wünsche niemandem.
Ist.
Genau.
Ja.
Natürlich ist es nicht wünschenswert, dass die Menschen im Umfeld sterben, aber es ist auch nicht wünschenswert, dass ich kaum jemanden in meinem Umfeld habe und einfach wenig Emotionen überhaupt erlebe, weil ich so wenig Kontakte habe. Ganz kurz, du hattest eigentlich eine andere Frage gestellt.
Ja, genau. Was wäre ein Gedanke, den man da hinein, also so vielleicht eine gute Herangehensweise, womöglich hört uns ja auch jemand, der so einen Anruf vor sich hat, dann wäre das ja eine konkrete Handreichung, wie man in so ein Gespräch hineingehen kann, wenn man einen Hinterbliebenen anruft.
Ich glaube, man sollte sich nicht überfrachten mit der eigenen Bedeutung und der eigenen Funktion in dem Trauerprozess des anderen. Das heißt, diese Unsicherheit, die man spürt, wenn man sich fragt, oh Gott, was soll ich denn nur sagen? Wie kann ich denn trösten? Das kann man sich ruhig alles sparen. Lieber da sein, anrufen, besuchen und irgendeine, meinetwegen auch Floskel sagen, als gar nicht da sein. Das heißt, der Trauernde oder der Hinterbliebene, der möchte nicht den tollen Ratschlag hören, die tolle Weisheit, den tollen tröstenden Satz. Der will einfach nur, dass da jemand ist.
Und da stimmt tatsächlich, da muss man sich selber dann gar nicht so große Gedanken machen. Hast du, oder muss man schon, aber nicht in der Art, dass man jetzt etwas ganz Besonderes ist oder dass man da eine besondere Rolle einnimmt. Andreas, ist das was, was du auch so erlebst, dass Hinterbliebene eigentlich nur wollen, dass jemand da ist und jetzt gar nicht einen besonderen Budenzauber erwarten?
Ja, ich glaube, dass eine wichtige Frage in so einem Gespräch sein kann, wie kann ich dir helfen? Da gibt es manchmal ganz banale Dinge zu erledigen, wo der akut Trauernde nicht die Kraft dazu hat oder die so banal sind, dass er sich damit jetzt nicht beschäftigen möchte und froh ist, dass ihm das jemand abnimmt. Also insofern, ich bin für dich da, du kannst mich immer erreichen. Und wenn du mich anrufst, bin ich in 10 Minuten vor deiner Tür. Ist eine Ansage, die ich ziemlich gut finde.
Da haben Sie schon mal gehört, was man machen kann. Und ich muss tatsächlich sagen, ich hänge gerade noch an diesem ersten Gedanken, den Dr. Carlotta geäußert hat. Wenn man sich so einem Trauernden nähert, dann hat man wirklich das Gefühl, man steigt wie in so eine düstere Wolke ein. Also ja, ich habe es sogar tatsächlich schon mal fast so visualisiert und bin dann auch einfach der düsteren Wolke aus dem Weg gegangen, weil ich das nicht haben wollte und nicht wollte, dass die Wolke mich dann begleitet. Ja, vielleicht ist das so ganz hilfreich zu wissen, man geht in die Wolken rein und auf der anderen Seite geht man wieder heraus.
Ja, absolut. Und ich denke, das ist auch wichtig, vielleicht wenn du das jetzt selber mal erlebt hast, dass du dir auch sagst, dass du das nicht aus böser Absicht getan hast, dich da vielleicht etwas zurückzuziehen oder eben nicht solche Präsenz zu zeigen, sondern weil du es eben zu dem Zeitpunkt nicht anders konntest, weil du vielleicht eben noch nicht genug Übungsterrain hattest in deinem Leben, noch nicht genügend Erfahrung hattest, noch nicht genug Möglichkeit, auch die Traurigkeit einfach dalassen sein zu können.
Na, das ist das eine, aber das fällt mir gerade noch ein, dass man natürlich auch mit dem Gedanken, ich will nichts Falsches sagen, sich den Leuten nicht nähert, Hinterbliebenen nicht nähert, weil man nicht weiß, was unter Umständen als pietätlos aufgefasst wird. Weil es gibt natürlich irgendwas Falsches, also klar, es gibt eine Menge falsche Sachen, die man in so einem Moment sagen kann.
Ja, es gibt sicher falsche Sachen, die man sagen kann, aber ich glaube, da muss man abwägen, möchte ich aus der Angst heraus etwas Falsches vielleicht zu sagen, nicht da sein für meinen Freund oder mein Gegenüber oder ist es mir wichtiger, da zu sein und ich gehe dieses Risiko ein, weil da ist wieder diese Überfrachtung ein Stichpunkt, denke ich. Es gibt letztlich natürlich schon Dinge, die falsch sind, die man sagt. Aber ich glaube, es gibt auch sehr, 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 sehr viele Dinge, die vollkommen okay sind. Und ich glaube, die wenigsten Hinterbliebenen legen das jedes Wort so auf die Goldwaage, beziehungsweise wie ist dann die Beziehung auch überhaupt, wenn da sein Wort so auf die Goldwaage gelegt wird.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Emotionspsychologin Dr. Carlotta Welding, die mit uns heute über das Sprechen mit Trauernden geredet hat. Und weil du ja Emotionspsychologin bist, haben wir dieses Gespräch nicht geführt, sondern gefühlt, ist ja klar.
Ja, absolut.
Danke, dass du dabei warst. Bis zum
Vielen
nächsten
Dank.
Mal.
Ja, tschüss.
Tschüss. Als Erwachsener Fahrradfahren lernen, einen vertrauten Menschen vielleicht noch einmal kennenlernen oder ja mit dem Auszug der eigenen Kinder dealen müssen. Regina Voss hat für die Plus-1-Miniserie Neu in meinem Leben Geschichten von Menschen gesammelt, die mit kleinen und großen Veränderungen umgehen. Heute, tatsächlich sehr passend zu unserem Gast, haben wir Sibylle und ihre erste Trauerrede.
als ich mich entschieden hatte, die Rede für Hendrik zu halten, habe ich mich spontan dazu entschlossen, einen Brief für ihn zu schreiben.
Neu in meinem Leben?
Ich bin Sibylle und ich habe für meinen Mann eine Trauerrede zu seiner Beerdigung geschrieben. Das kam wirklich ganz natürlich. Also ich musste mich nie zwingen, ganz im Gegenteil. Ich hatte immer wieder das Bedürfnis, das hat ein paar Tage gedauert. Also ich glaube, das ist vielleicht eine Woche, nachdem er gestorben war. Das erste Mal hatte ich so das Gefühl, jetzt setze ich mal hin und schreibe mal ein paar Sachen auf. Also ich habe mit der Überschrift Lieber Hendrik angefangen. Das Erste, was ich aufgeschrieben habe, war die Erinnerung daran, wie wir uns kennengelernt haben. Dann habe ich vielleicht zu 10 Minuten, vielleicht waren es auch 20, was aufgeschrieben. Und dann habe ich aufgehört, weil ich dann erschöpft war und nicht mehr weitermachen wollte. Und ein paar Tage später hatte ich dann wieder Lust und habe weitergeschrieben. Ich meine, das Schöne war wirklich, dass ich dadurch immer wieder ganz kontinuierlich mir Zeit genommen habe, über uns nachzudenken und natürlich auch die Dinge hervorzuheben, was uns zusammengehalten hat und warum wir zusammen so gut funktioniert haben. Also ich habe jetzt nicht versucht zu verheimlichen, was vielleicht auch schwierig war in unserer Beziehung, aber trotzdem, das war einfach sehr schön, dass sich nochmal so klar zu machen und dafür Worte zu finden. Ja, also diese Überlegung oder diese Vorstellung, dass ich selbst reden muss vor den ganzen Gästen, das war total schwierig und ich wusste auch tatsächlich bis zu dem Tag nicht, ob ich das schaffen werde. Aber irgendwie war das total logisch und naheliegend, dass ich das mache.
Das hat mich jetzt tatsächlich so ein bisschen fast körperlich mitgenommen, weil ich mir vorgestellt habe, ich müsste das Gleiche für meinen Mann machen und könnte ich wahrscheinlich so nicht leisten, würde ich zu fragil sein. Wie findest du das, Andreas? Findest du, man sollte das ruhig machen, wenn man dazu in der Lage ist?
Ich habe allergrößte Hochachtung vor der Frau. Das kann nicht jeder, das können die allerwenigsten. Und wenn mir gegenüber so ein Wunsch geäußert wird, hatte ich neulich den Witwer, der fühlte sich verpflichtet, in der Trauerfeier selber noch was zu sagen. Und ich habe aber gemerkt, dass er das wahrscheinlich nicht kann. Also der war völlig fertig und es war auch nicht abzusehen, wann sich das ändern würde. Und dann habe ich ihm angeboten, was ich immer anbiete, schreib was auf. Wenn du merkst, du kannst es nicht vorlesen, habe ein paar Kopien dabei, dann geben wir am Ausgang jedem eine Kopie in die Hand, kann jeder nachlesen. Oder, und so haben wir es dann gemacht, ich lese es vor. Und das hat gut funktioniert und ganz wenige können auch selber, ich bewundere das. Und wer kann, soll, großartig.
Könntest du das für Menschen, die dir sehr nahe stehen?
Ich glaube ja.
Mittlerweile, weil das...
Ja. Nachdem ich jetzt so viele Trauerreden gehalten habe auf fremde Menschen, aber auch schon auf den Bruder meines besten Freundes. Doch ja, kann ich.
Darf ich mal noch fragen, hast du nicht manchmal das Gefühl, du bist irgendwie vom Tod umzingelt? Und wie schaffst du es dabei, dir eine Leichtigkeit zu bewahren?
Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich es liebe, wenn Leute mir diesen Vertrauensvorschuss entgegenbringen und mich in das Leben von ihrem geliebten Verstorbenen reinbitten. Und wenn dann am Ende, nach der Trauerfeier, noch jemand zu mir sagt, ich hatte eben beim Zuhören den Eindruck, dass du ihn schon seit vielen Jahren kennst. Großartig.
Ja.
Ich mache das ja auch nicht als meinen Hauptgelderwerb, sondern inzwischen ist das für mich nur noch ein Hobby, das ich eigentlich für mein eigenes Seelenheil mache, weil mir das selber so viel bringt. Ja.
Es kommt die Zeit, da man sich verabschieden muss. In diesem Fall ist es aber eine Verabschiedung unter Lebenden. Ich freue mich total, Andreas Kurz, dass du heute mein Gast gewesen bist bei Plus Eins.
Danke.
Ich nehme daraus mit, dass ich, wiewohl ein junger, hipper Hüpfer, ein regelrechtes Frühlingsküken, mache ich mir jetzt trotzdem Notizen, wie es weitergehen soll, wenn ich überraschend nicht mehr bin. Irgendwie fühle ich mich gerade inspiriert dazu, dass ich das machen möchte. Und ich nehme mal an, du hast sowas auch, also sonst wäre es ja völlig sinnlos, das anderen zu empfehlen. Weißt du, wer deine Trauerrede hält? Bist du da gut vorbereitet?
Ich bin da ganz schlecht vorbereitet. Man sagt doch immer, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Das ist bei Trauerrednern genauso. Ich habe da so die läppische Antwort, der Mensch, der meine Trauerrede halten soll, ist noch nicht geboren.
Dass du das nicht selber machen kannst, hast du aber begriffen, ja?
Ja, natürlich. Ich hoffe einfach nur, ignorierend, was mein Body Mass Index mir sagt, dass ich noch so viel Zeit habe, dass da vielleicht ein Enkel das machen kann.
Ja, ich möchte dich einfach an dieser Stelle mal ganz kurz liebevoll zurückinspirieren. Es tut nicht weh. Schreib auf, wer deine Trauerrede halten soll. Mach so eine Liste. Es ist für die Leute schön, nur für den Fall, dass das passiert. Ja? Der Tod ist unser Leben lang an unserer Seite, sagt der Tod zur Ente. Und als nächstes, ich sage nur Fuchs. Ich möchte mich verabschieden von dir. Danke, dass du dabei gewesen bist. Und ja, bis zum nächsten Mal im Diesseits.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Da war diese Plus-1-Folge schon wieder viel schneller zu Ende, als uns allen lieb sein kann. Wenn Sie nicht genug bekommen können, dann empfehle ich Ihnen, sich auch noch unsere Geschichte anzuhören. Sie kommt von einem Hörer, Rainer Bommert. Der hat in den 90ern etwas mehr Geld ausgegeben, als er hatte.
Ich habe nie drüber nachgedacht. Nach dem Motto, das Auto wollte ich haben, also habe ich es gekauft. Darlehen war ja kein Problem gewesen für mich. Und insofern habe ich das Geld immer gehabt. Also ich habe auch ausgemessen, wie tief ich eigentlich in Schulden saß.
Welche Autos er gefahren hat und wann sein großer Erweckungsmoment kam, das erfahren Sie in unserer Geschichte. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Die Serie Neu in meinem Leben kam von Regina Voss. Die Technik hatte Conny Lewandowski. Produktion Julia Eickmann. Moderiert habe ich, Caro Corneli.